Ball Hawks.
The ball is caught.
Game over,
it is a touchdown. The game is over. They are going nuts at Century League.
Hey und herzlich willkommen zum offiziellen Podcast der German Seahawkers. Heute mit Max und Henry.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ball Hawks. Wir finden uns in Woche 15 und die Seahawks spielen am Sonntag gegen das Washington Football Team. Darüber reden wir heute mit euch und das mache ich natürlich nicht alleine, sondern bei mir ist einmal der Henry.
Hallo, hallo.
Und dabei ist heute auch, wie bereits in der letzten Folge angekündigt, ein Gast. Und zwar habe ich den Armin Eismann eingeladen, Washington-Fan. Und der wird uns heute so ein bisschen was über sein Lieblingsteam erzählen. Herzlich willkommen, Armin.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Sehr gern. Und bevor wir uns in die News stürzen, wollen wir erstmal so ein paar Fragen klären über dich als Person. Wie lange bist du schon Fan von Washington?
Von Washington, ja gut, wie lange bin ich schon Fan? Ganz genau kann ich das nicht sagen. Ich würde sagen, allgemein American Football oder die NFL verfolge ich jetzt seit ungefähr Mitte der 2000er. Das war so die Zeit, wo ich damals mein erstes Madden gekauft habe und die ersten Super Bowls auch live angeschaut habe, nicht mehr nur irgendwie einen Tag danach oder so, die Zusammenfassung. Und ja, da habe ich dann auch, würde ich sagen, angefangen, den Sport ein bisschen besser zu verstehen, wie das eigentlich funktioniert. Und dass ich dann ja Fan von Washington geworden bin, kam einfach durch Zufall. Irgendwie ist da eines Tages ein T-Shirt in meinem Schrank gelandet, das mir vermacht wurde von, keine Ahnung, jemandem. Und dadurch habe ich einfach ja die Ergebnisse von dem Team verstärkt ein bisschen verfolgt. Und ja, ich fand das Farbschema sehr cool. Ich fand das Logo, das ja inzwischen nicht mehr aktuell ist, vom damaligen Namen, sehr cool, hat mir gut gefallen und da bin ich dabei geblieben.
Ja, also was das Farbschema angeht, muss ich dir recht geben. Ich finde vor allem die Throwback-Jerseys unglaublich schick. Also bin ich auch ein Riesenfan von. Washington, beziehungsweise das Washington Football Team hat ja in Deutschland doch, ich würde mal sagen, relativ wenig Fans, beziehungsweise hat jetzt auch nicht so die krasse Reichweite. Kann man dir vielleicht irgendwie bei Social Media folgen, wenn man sich für das Team interessiert, oder hältst du dich da ein bisschen bedeckt?
Also prinzipiell könnte man das. Facebook-Account ist vorhanden, Insta theoretisch. Ich habe mittlerweile sogar Twitter, wobei ich das nicht wirklich aktiv benutze. Ich verfolge da nur ab und zu die News von einem Herrn Rappaport und so weiter ein wenig. Allerdings habe ich halt nur bisher private Accounts, keinen, der jetzt irgendwie sich speziell mit Football oder Sport beschäftigt. Da habe ich zwar schon des Öfteren überlegt, was zu starten, aber irgendwie bin ich mir noch nicht einig geworden auf einen schönen, poppigen Namen. Deswegen gibt es das noch nicht.
Damit muss man vielleicht auch warten, bis sich da namenstechnisch noch irgendwas ändert. Eventuell, man weiß es ja auch nicht genau. Also für alle, die sich dem Washington Football Team nahe fühlen, gibt es zumindest bei Facebook die Gruppe, in der wir beiden ja auch drin sind, Redskins Fans in Germany. Und da ist, würde ich sagen, bist du ja auch relativ wortstark. Also da kann man schon häufiger mal was von dir lesen. Und falls irgendjemand der Zuhörer jetzt sich für mehr Content zum Washington Football Team interessiert, ist da auf jeden Fall die richtige Anlaufstelle. Du hattest davon gesprochen, dass du überlegt hast, vielleicht was in die Richtung zu starten. Wir sind ja nun, die German Seahawkers, ein mittlerweile doch sehr großer Fanclub und mittlerweile auch über 1000 Mitglieder. Hast du vielleicht auch irgendwie in Planung, in die Richtung was zu organisieren mit dem Washington Football Team? Vielleicht die Fans ein bisschen mehr zusammenzubringen, oder ist das jetzt erstmal keine Priorität?
Also grundsätzlich würde ich sagen, steht es schon auf der Agenda irgendwo. Der Zeitraum ist noch sehr ungewiss, was das angeht. In der Gruppe, ich weiß nicht, ob du das mitverfolgt hast, aber in der Facebook-Gruppe gibt es ja schon seit einiger Zeit Bestrebungen, ein Fantreffen zu organisieren. Ich glaube, das haben wir bei 200 Mitgliedern und jetzt bei 300, das allererste Mal bei 100 Mitgliedern besprochen. Funktioniert hat es bisher leider noch nicht, aber wir bleiben da auf jeden Fall dran, zumindest spätestens dann, wenn es die Pandemie wieder erlaubt. Also das wird so das Erste sein, was wir auf jeden Fall machen wollen. Und dann im Anschluss und speziell, wenn sich auch die Franchise wieder einen offiziellen neuen Namen gibt, dann denke ich, wird auch eine sinnvolle Folge sein, dass wir uns da besser organisieren und vielleicht sogar in Richtung offiziellen Fanclub-Verein was machen.
Ja, wäre auf jeden Fall eine coole Sache. Eine letzte Frage noch, wie oft rutscht ihr noch Redskins raus?
Ich würde sagen, relativ wenig. Ich wüsste jetzt spontan eigentlich keinen Fall, wo mir das speziell passiert ist. Irgendwie hat sich das schon sehr ins Gehirn gebrannt, dass das halt einfach Geschichte geworden ist und man sich da neu orientieren muss oder neu umgewöhnen muss. Und ja gut, also es gibt einige Fans, die teilweise auch mit purer Absicht den alten Namen weiterverwenden. Und auch die kann ich in Maßen irgendwo verstehen oder in einer gewissen Blickrichtung. Aber also für mich persönlich, ich habe es akzeptiert. Was anderes bleibt mir eh nicht übrig. Und ich hoffe jetzt einfach nur, dass wenn es dann einen neuen Namen gibt, ich mit dem auch leben kann.
Oder ihr lasst es einfach beim Football-Team, wäre auch eine Möglichkeit.
Also es gibt auch Leute, die sich da mittlerweile damit anfreunden würden und das ein oder andere Mal war das auch schon irgendwie gerüchteweise zu lesen, dass dieser Name vielleicht permanent so bleiben könnte, einfach weil die Überlegung dahinter ist, dass man man es gut findet, dass einfach nur die Stadt im Mittelpunkt steht, wo das Team spielt. Aber also für mich persönlich muss ich sagen, ist es für professionellen Football, American Football, irgendwie fehl am Platz. Also ich brauche da schon einfach irgendwie, keine Ahnung, sei es ein Tiername oder irgendwas anderes, also irgendein Mascot, wie man im Englischen sagt, muss da einfach her. Das gehört für mich zu dem Sport.
Ja, das Ding ist halt, dass du irgendwie, also das stört mich persönlich daran, dass du so geschwungene Teamnamen hast wie Seahawks, Jaguars, Panthers und was weiß ich was und dass du beim Footballteam einfach zwei Wörter sagen musst und nicht in einem Wort zusammenfassen kannst, welches Team du meinst. Und das ist natürlich das Blöde. Und da rutscht mir auch, Gruß an Simon an der Stelle, auch ab und zu nochmal Redskins raus. Also richtig rutscht mir das einfach raus, weil es noch total drin ist. Das ist eigentlich.
Ja, ganz schwierig ist immer, wenn man dann eben sagt, gegen die Footballer, so, ne? Das ist dann immer ein bisschen nervig, aber ja, gut. Also ich bin auch sehr gespannt, wie sich die Namensgebung entwickelt. Und dann können wir, glaube ich, nach der kurzen Vorstellungsrunde einen Schritt weitergehen und kommen jetzt zu den Seahawks News.
Frisch aus dem Lockerroom, unsere Seahawks News.
Und hier gibt es ein paar ehemals Verletzte, die jetzt alle langsam wieder Bock haben zu spielen. Und zwar dabei sind Running Back Rashad Penny, Cornerback Quinton Dunbar, alter Bekannter hier von Washington, Right Tackle Brandon Shell und Defensive End Carlos Dunlap. Ist noch ein bisschen unklar, bei wem das wirklich realistisch ist und bei wem nicht. Da muss man jetzt nochmal bis Freitag abwarten, bis dann der endgültige Status raus ist. Aber auf jeden Fall einige Verletzte oder Angeschlagene, die wieder dabei sein wollen. Dann eine für mich zumindest etwas überraschende Nachricht, Greg Olsen darf wieder trainieren. Da hatte ich eigentlich schon Saisonende mir im Kopf abgeschrieben. Einige munkelten ja auch direkt nach der Verletzung schon Karriereende. Aber Greg Olsen dachte sich, nee, ich habe noch Bock. Die Heilung ist deutlich besser verlaufen, als man dann erwarten konnte. Von daher auf jeden Fall noch möglich, dass Olsen diese Saison vielleicht sogar diese oder nächste Woche schon zurückkommt. Wahrscheinlich eher nächste, aber schon beeindruckend in dem Alter, dass er da noch so viel Regenerationswillen zeigt. Und als letzte Nachricht, unser Offensive Coordinator Brian Schottenheimer wird angeblich gehandelt als Head Coach für die kommende Saison. Das wäre, glaube ich, bis zu diesem Jahr auch eher mit einem müden Lächeln abgetan worden von Seahawks-Fans. Allerdings hat Schottenheimer es eben in dieser Saison geschafft, Russell Wilson wirklich, wirklich gut einzusetzen. Vor allen Dingen am Anfang hat er ja enorme Aufmerksamkeit durch die ganze Liga auch bekommen. Mit der Let Russ Cook Bewegung. Von daher jetzt auch nicht verwunderlich, dass er damit auch die Aufmerksamkeit einiger Franchises erlangt hat, die auf der Suche sind nach einem neuen Head Coach. Ich glaube, insbesondere die Texans wurden genannt, dass sie Interesse haben. Also kann durchaus sein, dass wir uns dann nach dieser Saison nach einem neuen Offensive Coordinator umschauen müssen. Aber das ist, wie gesagt, alles noch Spekulation. Von daher, nur mal, dass ihr es schon mal gehört habt, Brian Schottenheimer auf jeden Fall heiß umworben. Und ja, mit dieser News sind wir durch. Und würde sagen, wir kommen jetzt zur Preview Seahawks at Washington.
No Repeat Friday, die Vorschau.
Und da fangen wir an mit so ein paar etwas allgemeinen Einschätzungen zum Spiel. Die Seahawks stehen 9-4, Washington 6-7. Henry, du durftest noch nicht so viel reden, fang du mal an. Wie siehst du so ein bisschen die grundsätzliche Favoritenlage in dem Spiel? Also die Seahawks mit dem besseren Rekord, dadurch für dich auch Favorit?
Ja, definitiv Favorit. Nichtsdestotrotz ist das Footballteam ein gefährlicher Gegner. Überhaupt nicht zu unterschätzen. Du hast halt eine sehr, sehr starke Defense. Problem ist, dass du eine sehr miese Offensive hast. Gut, Alex Smith wird ja jetzt wohl, so wie es aussieht, starten, aber wirklich konstant gut und auch auf relativ überdurchschnittlichem Niveau hat er dieses Jahr jetzt auch noch nie gespielt. Und das macht die Seahawks halt mit ihrer dann doch immer besser werdenden Defense auch in den letzten Wochen schon ganz klar zum Favoriten, würde ich sagen.
Armin, gehst du da mit oder möchtest du die Washington-Flagge hochhalten?
Also ich bin zwar durchaus zuversichtlich, dass wir auch gegen Seattle wieder unsere Siegesserie fortsetzen können, würde aber definitiv unterschreiben, dass die Favoritenrolle noch bei Seattle liegt. Natürlich, man ist immer so gut wie sein Sieg-Niederlagen-Verhältnis das anzeigt, aber wenn man natürlich da den jüngeren Trend beobachtet und meinetwegen schaut, wie die Spiele seit den Bye-Weeks der beiden Teams sich wie die ausgegangen sind, dann hat man vielleicht bei uns schon eine etwas bessere Entwicklung. Aber trotzdem muss man schon sagen, auch so gut wie es läuft, Seattle ist auf jeden Fall leicht vorne, würde ich sagen.
Ja, auf jeden Fall haben beide Teams eins gemeinsam, und zwar die absolute Angst vor den New York Giants, gegen die wir beide diese Saison kein Spiel gewinnen konnten. Washington sogar zweimal verloren. Also ganz komisch, warum die hier so zum Angstgegner mutieren. Aber ja, also ich würde auch sagen, die Favoritenlage ist schon leicht in die Richtung der Seahawks gewichtet. Aber genau, wir wollen uns gleich noch mal ein bisschen näher um die einzelnen Matchups kümmern. Davor vielleicht erstmal die Frage an Armin. Bist du so ein bisschen aufgeregt auf die potenziell erste Playoff-Teilnahme seit 2015 oder gehörtest du vor ein paar Wochen noch zu der Fraktion, die dann doch lieber gesagt hätten, ach komm, jetzt lass Haskins doch durchspielen und schauen, ob wir nicht vielleicht einen guten Draftpick bekommen?
Also ich hätte gegen einen guten Draftpick sicher nichts einzuwenden gehabt. Wir haben ja da durchaus Bedarf an dem ein oder anderen
Quarterback.
Quarterback ist sicherlich auch eine Position, die da diskutiert werden muss. Man ist ja sehr unsicher, was die Zukunft von Haskins angeht oder wie viel Vertrauen die Coaches und das Management noch in ihn haben, was auch verständlich ist irgendwo. Er spielt dazu einfach bisher zu unkonstant. Gerade wenn man den Vergleich zieht zu anderen jungen Quarterbacks, die da sehr viel schneller ihre Entwicklung auf den Platz kriegen. Das andere große Problem ist natürlich die Left-Tackle-Position. Und da gibt es schon den einen oder anderen, besonders ganz, ganz oben im Draft, der uns da die nächsten 10 Jahre Sicherheit geben hätte können oder auch dem nächsten Quarterback für 2021 und darüber hinaus Sicherheit hätte geben können. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, man spielt generell immer lieber in den Playoffs, als irgendwie dann im Januar sich schon damit zu beschäftigen, wer eigentlich im Draft verfügbar ist.
Es ist ja übrigens durchaus realistisch, dass wir eine Playoff-Partie zwischen den Seahawks und Washington sehen, muss man ja ganz klar sagen. Ne?
Leider, ja.
Wenn du das restliche Schedule mal anschaust, ne? Gegen die Panthers jetzt noch, gegen die Eagles, dahinter wird es dann halt für die Eagles und die Cowboys schon echt schwierig, jetzt mit einem Spiel hinterher noch drei zu gehen, das Football-Team noch zu überholen. Ne? Du musst ja auch mal sehen, ich habe, glaube ich, den Schedule noch auf, die Giants spielen noch gegen Cleveland und gegen die Ravens, da rechne ich höchstens mit einem Sieg. Und ich denke halt wirklich, dass die Entscheidung im Spiel gegen die Eagles in Woche 17 dann erst fällt. Wenn die vielleicht noch mit Jalen Hurts nochmal aufkommen, mit dem halben Sieg dann zusätzlich, sind das für mich so ein bisschen die einzigen, die ich da als die potenzielle Gefahr für Washington sehe, denen den Playoff-Platz beziehungsweise den Divisionssieg streitig zu machen.
Definitiv. Bei den Cowboys, glaube ich, muss man nicht unbedingt auf Playoffs spekulieren, einfach schon aus dem Grund, weil sie mit ihrem Backup-Quarterback spielen, nichts gegen Andy Dalton, aber wir haben lange genug gesehen, dass er jetzt nicht unbedingt ein Team auf seinen Schultern tragen kann und besonders nicht dieses Cowboys-Team diese Saison. Bei den Eagles gehe ich mit, wenn die jetzt noch Aufwind bekommen durch Jalen Hurts, dann könnte das noch was werden. Bei den Giants denke ich, ich habe die Vermutung, dass die Giants, wenn sie Playoffs spielen wollten, vielleicht besser mit McCoy weitermachen sollen.
Ja, und das Ding ist, die Giants haben einen viel zu schwierigen Schedule. Also ich sehe höchstens noch einen Sieg, weil sie halt noch gegen die Browns und gegen die Ravens spielen. Und das sehe ich einfach nicht, dass die das gewinnen. Da denke ich, dass die Eagles das einzige Team sind, das da wirklich noch gefährlich werden kann. Die Cowboys sind halt auch schon zwei Spiele zurück und wir sind jetzt schon in Woche 15.
Ja.
Du, ich dachte auch, dass die Seahawks gegen die Giants gewinnen. Also man sollte die Giants nicht unterschätzen.
Ja, aber da hat McCoy gespielt.
Ja, das stimmt allerdings. Aber gut, wer weiß, wenn Jones so weitermacht, wird sich das vielleicht auch mal wieder ändern. Nein, vermutlich nicht, aber...
Wenn wir da schon dabei sind, also ich weiß nicht, ob McCoy da die Lösung ist. Ich bin da schon ganz klar auf der Seite, dass man Daniel Jones spielen lässt, da hast du wenigstens noch diese Rushing-Upside, aber gut.
Das ist vor allem eine Fumble-Upside.
Die Lösung, genau das ist das Problem. Also die Lösung ist McCoy natürlich nicht, aber er macht halt weniger Fehler und das ist, wenn es um was geht in der NFL, definitiv der Vorteil.
Ja, das stimmt allerdings. Und zwar haben wir jetzt noch eine letzte Frage, bevor wir hier in die Matchups reingehen. Und zwar, Armin, was meinst du, woran liegt denn dieser Höhenflug eigentlich, den Washington die letzten Wochen hat? Also vier Spiele ohne Niederlage ist, glaube ich, das erste Mal seit 2016, wenn ich mich nicht irre. Das ist auf jeden Fall schon eine ganz nette Streak. Kannst du irgendwie an ein, zwei Punkten festmachen, woher das kommt? Also waren jetzt einfach die Gegner dankbarer oder was ist verantwortlich für diese Siegesserie?
Man kann sicherlich überlegen, ob die Gegner da ihren Teil mit dazu beigetragen haben. Ich meine, die Bengals, gerade als sich Joe Burrow verletzt hat, sind jetzt nicht unbedingt ein Gegner, den man fürchten muss. Die Cowboys diese Saison, naja, ist, glaube ich, genug gesagt. Und ansonsten muss ich aber sagen, für mich ist der vielleicht größte Unterschied zum Anfang unserer Saison einfach das konstante und kompetente Quarterback-Play von Alex Smith, das hier den ersten Anstoß zum Aufschwung gegeben hat, was uns halt vorher gefehlt hat, weil Haskins, wie schon erwähnt, einfach zu unkonstant ist, weil auch ein Kyle Allen zwar irgendwo konstanter ist als Haskins, aber einfach trotzdem limitiert ist in seinen Anlagen. Und da hat Smith was reingebracht, auch mit seiner Erfahrung, was uns vorher gefehlt hat, wovon unsere jungen Receiver unheimlich viel profitieren, wo sich einige jetzt zeigen konnten, nicht nur mehr McLaurin, die da Plays beigetragen haben, damit diese Offense, auch wenn sie immer noch nicht ansatzweise so gut ist wie jetzt eine von Seattle beispielsweise, die aber trotzdem genug mittlerweile auf den Platz bringen kann, um der Defense Entlastung zu schaffen. Und das bei unserer Defense ein bisschen Entlastung hier und da kann da schon ausreichen. Der andere Punkt ist eben die Defense, die sich einfach als Gesamteinheit nochmal verbessert hat. Die Defensive Line wussten wir, dass die gut ist, aber sie haben sich insgesamt verbessert. Sie tacklen relativ gut. Und sie haben ein enormes Selbstbewusstsein entwickelt, was ihnen unheimlich hilft. Also der Teamgedanke ist da sehr stark und man wie man gegen die Steelers gesehen hat. Also man ist schon der Meinung, dass man jeden Gegner schlagen kann, auch wenn man zur Halbzeit hinten ist.
Ich muss aber sagen, weil du es angesprochen hast mit Alex Smith, klar, es ist auch aus meiner Sicht die bessere Option im Vergleich mit Haskins, geht aber auch nicht viel schlechter als einen Dwayne Haskins, so wie er diese Saison gespielt hat. Und ich finde halt, dass Smith dir schon eine gewisse Baseline gibt, aber die ist halt überhaupt nicht hoch aus meiner Sicht. Und du hast überhaupt nicht diese Upside wie bei anderen Quarterbacks, wie zum Beispiel bei einem Daniel Jones, wenn wir schon vorhin davon gesprochen haben. Es ist halt wirklich auch diese Saison so eine Art Game Manager Minus, würde ich fast sagen. Und ja, deswegen habe ich da auch wirklich nicht so viel Angst vor der Offense des Football-Teams, weil egal, ob jetzt Smith spielen wird, wonach es ja aussieht, oder jetzt Haskins, hast du halt zwei Quarterbacks, die keine Top 20 Quarterbacks in dieser Saison sind.
Ja, auf jeden Fall, Hot Take will ich nicht sagen, Top 20 Quarterback, da sehe ich Smith jetzt momentan auch nicht, aber auf jeden Fall schon mal zwei mögliche Lösungen, beziehungsweise Gründe für den Höhenflug, den Washington hat. Ich glaube, Adrian Franke hatte auch Ähnliches erwähnt, dass Smith jetzt natürlich keine Bäume ausreißt, aber immerhin eben so eine Baseline gibt und mit deutlich weniger Fehlern arbeitet als Haskins. Ja, und Washington eben dadurch die Möglichkeit hat, auch durch die Defense natürlich zu vielen Punkten zu kommen. Jetzt gegen die 49ers beispielsweise gab es nicht einen einzigen Offensive Touchdown. Es war alles die Defense, die Punkte aufs Board gezaubert hat. Von daher kann das dann auch durchaus schon mal reichen. Und ach ja, genau, vielen Dank übrigens nochmal für den Sieg gegen San Francisco. Das hat mich natürlich dann doppelt gefreut, aber
immer gerne.
bevor wir jetzt hier ins Schwärmen geraten, wollen wir uns auf jeden Fall jetzt einmal genau die verschiedenen Matchups angucken. Also ich habe es jetzt Matchups und X-Faktoren genannt und da würde ich einmal allgemein sagen, dass wir, glaube ich, interessante Duelle sehen können auf dem Feld, weil wir potenziell hier Stärke gegen Stärke und Schwäche gegen Schwäche haben. Also damit meine ich Seattle eher die Stärke in der Offensive gegen Washingtons Defense, die ja definitiv die Stärke des Teams ist, und auf der anderen Seite dann eben die Seattle Defense, die sich zwar verbessert hat im Vergleich zum Anfang der Saison, aber eben immer noch vermutlich der schwächere Mannschaftsteil ist, und dann eben gegen die Offensive von Washington, die ja auch so ein bisschen den Leistungsnachweis noch schuldig geblieben ist. Von daher kann man da zumindest über ungefähr ebenbürtige Matchups reden. Das erste Matchup wäre Russell Wilson natürlich mit der Passing Offense, die ja sich doch sehr gesteigert hat jetzt im letzten Spiel gegen die Jets, wenn man sie mit der Leistung gegen die Giants vergleicht, spielt jetzt eben gegen eine der stärksten Verteidigungen der Liga, also bei Pro Football Focus auf Rang 4, ich glaube nach DVOA, Henry, welchen Platz hatten sie da inne? Auch sehr weit oben, glaube ich.
Die Defense jetzt?
Ja.
Platz 4.
Platz 4 auch, ja, okay. Also auf jeden Fall Top 5 Defense, wenn nicht sogar besser, würde ich sagen. Armin, was meinst du, wenn man jetzt in dieses Matchup reingeht, wird die Defense es insgesamt schaffen, oder wollen wir direkt ein bisschen reingehen, wird die Defensive Line es schaffen, Wilson so sehr unter Druck zu setzen, dass er ja eben zu wenig Zeit hat oder eben nicht in der Lage ist, seine Receiver zu finden?
Also Wilson hat natürlich den Vorteil, dass er unheimlich mobil ist, dass er sich gut bewegen kann, dass er auch ein gutes Gefühl für den Rush hat. Das wird er auch brauchen, würde ich sagen, weil in dieser Defensive Line einfach jeder Pass Rush bringen kann, jeder kann Druck bringen. Also ich denke schon, dass er sich oft genug Zeit kaufen kann, um noch gefährliche Plays zu kreieren, so wie er das eigentlich immer macht, wie man das von ihm gewohnt ist. Aber ob er jetzt das ganze Spiel der Line davonlaufen kann, würde ich schon ein Fragezeichen dahinter setzen. Also so Leute wie Montez Sweat und Chase Young auf den Defensive End Positionen, die sind halt so unheimlich athletisch, dass auch ein Wilson, so flink wie er auf den Beinen ist, vielleicht Probleme haben wird, da jedes Mal davon zu kommen.
Ja, ich glaube, Montez Sweat hat beim Combine eine 4-4 gelaufen auf dem 40 Yard Dash. Also der Typ hat auf jeden Fall richtig Speed, trotz seines Gewichts. Henry, wie schätzt du die Chancen der Offensive Line des Seahawks ein, vor allen Dingen auch unter der Prämisse, dass Brandon Shell dabei ist, vielleicht Wilson dann auch die nötige Zeit zu erkaufen, auch wenn er mal nicht um sein Leben rennen möchte?
Ja, das ist die Frage. Wenn Brandon Shell spielt, hätte ich schon um einiges mehr Vertrauen in diese Offensive Line. wie kann man das umgehen? Also die Front Seven des Football-Teams ist natürlich saustark und ich habe seit letzter Woche wieder mehr Vertrauen in die Offense zurückgewonnen, muss ich tatsächlich sagen. Ich sage das ja schon so oft, dass ich auch finde, dass man mit mehr Kurzpassspiel diese Offense mit Wilson auch sehr, sehr gut sein kann. Und fast sogar besser, wenn man immer versucht, tiefe Bälle zu erzwingen. Und ich glaube, das könnte ja so ein bisschen das die Möglichkeit sein, diese Defensive Line ein bisschen zu neutralisieren, wenn man die Bälle schnell loskriegt, wenn Wilson, wie auch letzte Woche, nicht ewig den Ball hält, schneller zu seinen Checkdowns kommt und so halt auch Drives am Leben hält. Ich glaube, 0,6 EPA pro Play hat er letzte Woche damit gehabt. Und ich glaube, das ist so die Philosophie, mit der wir dann Schwächen in der O-Line kaschieren können gegen diese überragende Front Seven. Also du hast ja 4 oder 5 First-Rounder hinten drin stehen in der Defensive Line. Das ist halt schon krass. Dann, was ich auch noch gesehen habe, Tim Settle, das war, hat das Football-Team irgendwie vor ein paar Jahren in der 5. Runde noch bekommen. Und das war, glaube ich, bei Lance Tierlein damals ein First-Round-Talent, zumindest wurde er so gegradet.
Würde ich so unterschreiben, ja.
Ja, und er spielt ja dieses Jahr auch, so wie ich es mitbekommen habe, eine ziemlich gute Saison, oder?
Diese Saison auf jeden Fall konnte sich noch häufiger zeigen, als er das sowieso schon hat. Also ich würde sagen, Settle hatte das Hauptproblem eigentlich, dass er halt diese ganzen First-Round-Picks vor sich noch hat im Kader und momentan zwar verletzt, aber man sollte nicht vergessen, finde ich, auch ein Matt Ioannidis, auch 5-Runden-Pick vor ein paar Jahren, hat sich unheimlich entwickelt und ist ein sehr starker Interior Defensive Lineman. Mhm. Da ist es natürlich schwer, dann genug Snaps zu bekommen, um auch irgendwie sein Talent zu zeigen. Aber Settle hat es immer wieder aufblitzen lassen und diese Saison hat er vor der Saison enorm trainiert, hat seinen Körper enorm in Form gebracht und man kann auf jeden Fall die Ergebnisse sehen. Also was sein Talent angeht, das ist enorm. Also da würde ich mit Zierlein mitgehen. Ich hatte ihn in einem Mock-Draft persönlich auch in der ersten Runde sogar für Washington genommen, einfach weil ich fand, wer ihn am College bei Virginia Tech gesehen hat, der konnte sich eigentlich nur an Vince Wilfork erinnert fühlen von den Patriots damals. Also ein absolut massiver Mensch irgendwie, der trotzdem so explosiv ist in den ersten Sekunden nach dem Snap und da die Leute aus dem Weg schieben kann. Sehr beeindruckend. Aber irgendwie waren da die Teams wohl doch etwas andere Meinung, als der Draft dann tatsächlich kam und hatten vielleicht ihre Bedenken wegen des Gewichts. Und so landete er halt irgendwann in der 5. Runde. Und ich kann aber sagen, dass ich sehr happy war, als ich gesehen habe, dass wir das Risiko auf uns genommen haben.
Ja, und das Ding ist, dass viele wahrscheinlich Tim Settle nicht mehr kennen und es zeigt einfach, wie tief da die Qualität oder wie groß die Tiefe in der Defensive Line vom Football Team ist. Und Max, will du jetzt nochmal auf deine Ausgangsfrage zurückzukommen, ob die O-Line da gut gegenhalten kann. Also es wäre schon wirklich, wie ich schon betont habe, notwendig, dass Shell zurückkommt. Ich will fast sagen, dass er für mich der 4. oder 5. wichtigste Spieler in der Offense geworden ist. Und du hast halt prinzipiell 3 Edge Rusher beim Football Team, die bei allen Teams starten würden wahrscheinlich oder bei vielen Teams. Und dann hast du nochmal 3 potenzielle Starting Defensive Tackles und dann hast du halt so eine krasse Rotation. Die können munter durchrotieren und das ist natürlich dann schwierig. Und dann musst du halt Gameplan technisch drumherum bauen, wenn du als Brian Schottenheimer an das Spiel herangehst und schaust, wie du da am besten gegenhalten kannst, ne?
Ja, Ryan Kerrigan, auf meinem Washington-Trikot ist er drauf. Zu den Seahawks hat er es nicht geschafft. Es gab ja Trade-Gerüchte. Das Football-Team hat sich allerdings dazu entschieden, ihn zu behalten. Und Henry, du hast es angesprochen, dadurch eben eine mörderische Rotation jetzt auch zu haben, sodass man da wirklich jetzt ja unglaublich viele Spieler hat, die gar nicht Stammspieler sind, aber bei fast allen anderen Franchises wahrscheinlich mit Handkuss ins Starting-Lineup geworfen werden würden. Gehen wir mal davon aus, unsere Offensive Line schafft es dann doch, Wilson 3 Sekunden zu geben. Armin, was meinst du, schaffen es dann, beziehungsweise schafft es dann die Secondary, insbesondere Darby und Fuller, die Receiver der Seahawks lange genug unter Kontrolle zu bekommen? Natürlich in erster Linie DK Metcalf, aber eben auch Tyler Lockett, die ja beide wirklich ein starkes Duo bilden. Traust du den beiden zu, so ein doch elitäres Receiving Core unter Kontrolle zu bekommen?
Also das ganze Spiel über mit Sicherheit nicht. Ich glaube, dass es nur sehr wenige Corner in der Liga gibt, die Metcalf in seiner diesjährigen Form und auch Lockett, der zwar ein bisschen in Vergessenheit gerät bei dem ganzen Hype, der aber trotzdem ein extrem guter Receiver ist und wahrscheinlich allgemein in der Liga ziemlich underrated ist, was seine mediale Präsenz angeht. Also da gibt es nur sehr wenige, die da wirklich ein ganzes Spiel solche Talente rausnehmen können und verteidigen können. Aber Darby überrascht mich tatsächlich sehr positiv. Ich hatte nicht erwartet, dass wir so solides Cornerback-Play von ihm bekommen dieses Jahr. Er hat auch Spiele schon gehabt, wo er überhaupt nicht so zurechtgekommen ist mit seinem Receiver. Ich glaube, das Dallas-Spiel war es, wo er ein bisschen Probleme hatte. Und von daher, es ist auf jeden Fall möglich, dass Metcalf und Lockett uns da vor Probleme stellen, besonders dann, wenn eben Wilson Zeit bekommt oder Zeit findet. Fuller ist immer wieder mal anfällig, der ist mehr so der opportunistische Corner in klassischer Fuller-Manier. Sein Bruder in Chicago ist da ja ähnlich. Aber ich denke schon, dass beide zumindest das Spiel der beiden Receiver oder der Receiver der Seahawks allgemein einschränken können zu einem Maß, wo es reicht für uns.
Ja, du hast das Dallas-Spiel angesprochen, da sah Darby tatsächlich ziemlich alt aus gegen Amari Cooper. Da sind dann sicherlich auch die Coaches gefragt, ihm die entsprechende Unterstützung zu geben. Und da hätte man ja bei Washington in der Form vor allen Dingen von Cameron Curl, der auf Safety spielt, der wirklich überraschend gut ist diese Saison, jemanden, der da auch als Unterstützung dienen könnte. Letztes Spiel gegen die 49ers, ein sehenswerter Pick 6. Hättest du mit der Leistung gerechnet am Anfang der Saison?
Nein. Also ganz einfache, simple Antwort. Cameron Curl habe ich überhaupt nicht kommen sehen. Ich habe den auch im Draft-Prozess so gar nicht auf dem Schirm gehabt. Ich musste mich da erstmal, nachdem wir ihn gepickt hatten, einarbeiten, was das für ein Junge ist. Ich würde sagen, da haben die Scouts in den USA, die da angestellt sind, bei den Teams einfach deutlich mehr Ressourcen und mehr Ahnung von dem, was in ihrem Team funktioniert. Freut mich natürlich, der Junge hat eine wirklich tolle Entwicklung gemacht, besonders die letzten Spiele. Und Safety war ja eine Position, die bei uns die letzten Jahre schon zumindest auf einer Seite immer wieder Fragezeichen aufgeworfen hat. Wir hatten immer einen guten Safety, ob das jetzt ein paar Jahre Swearinger war oder dann eben Landon Collins. Aber wir hatten nie einen zweiten. Und Cameron Curl gibt uns jetzt schon mal zumindest den einen wieder, jetzt wo Collins verletzt ist. Und jetzt muss man halt schauen, wie sich die anderen so daneben entwickeln. Ich glaube, momentan spielt neben ihm entweder Troy Apke oder Jeremy Reeves. Reeves, der zuletzt auch ein gutes Spiel gemacht hat gegen die 49ers. Auch ein ziemlicher No-Name, würde ich sagen. Aber so wie sie zumindest spielen, so wie sie in Form sind, kann man da durchaus optimistisch auf so ein Matchup gegen Seattle blicken, dass die da die nötige Unterstützung für die Corner mitgeben können.
Ja, also das kann auf jeden Fall ein interessantes Matchup werden. Wenn wir auf die andere Seite des Balles schauen, muss man sagen, also Henry und ich sind Riesenfans von Terry McLaurin. Der wurde die letzten Spiele doch ein bisschen stiefmütterlich behandelt, also wenig eingesetzt, eigentlich die Saison über sehr, sehr solide immer, also hatte wenig Ausreißer nach oben, aber eben auch nach unten. Jetzt allerdings, glaube ich, 2 Spiele nacheinander, nur mit 2 Catches, also für meine Begriffe das Spiel von Washington offensiv doch sehr, sehr einseitig geworden. Henry, was meinst du, wie groß ist der, oder beziehungsweise ist der Einfluss der Running Backs eigentlich zu groß auf das Passspiel, vor allen Dingen eben von Alex Smith? Also du hattest dir vorhin, glaube ich, auch bei Next Gen Stats ein paar Metriken da angeguckt. Also da scheint Washington sich ja doch sehr auf JD McKissick und auch Antonio Gibson zu verlassen, oder?
Ja, wie gesagt, ich glaube nicht, dass das der Einfluss der Running Backs ist. Ich denke, das ist vor allem Alex Smith. Ich habe ja vorhin schon so ein bisschen angedeutet, was ich von ihm und seiner Performance dieser Saison so halte. Ja, warum profitieren gerade Running Backs jetzt hier in Bezug auf Fantasy oder so von Alex Smith? Sie bekommen von ihm viele Bälle und es legt sich dann auch nieder in seinen Stats, zum Beispiel hier die Tatsache, dass er zum Beispiel durchschnittlich 3,7 Air Yards hinter die Sticks, hinter die First Down Sticks wirft. Das ist Liga-Tiefstwert. Das ist ja schon enorm. Wilson beispielsweise wirft beispielsweise 0,1 Yards über die Sticks im Schnitt. Also Washington kommt halt viel über das Quick-Passing-Game und ich glaube nicht, dass das der Offense sonderlich gut tut, weil du halt mit Terry McLaurin einen Receiver hast, der dieses Jahr einer der besten ist dieses Jahr. By the way, Terry McLaurin, einer meiner absoluten Lieblingsspieler in Bezug auf Fantasy Football. Ich hatte das Ziel, eigentlich aus prinzipiell keiner Liga ohne Scary Terry rauszukommen. Aber das ist zu Fantasy Football an der Stelle. Ich habe übrigens unter der Woche einen spannenden Artikel gelesen, beziehungsweise Aussagen von Carey gehört, dass Seattle Pre-Draft sehr interessiert auch an Terry McLaurin waren und ihn ja auch für einen Visit, glaube ich, im VMAC drin hatten. Und wenn ich das jetzt richtig gedeutet habe, dann hätten sie, wenn jetzt Metcalf vom Board gewesen wäre, McLaurin genommen. Natürlich beides absolut geile Spieler, jetzt so im Nachhinein, geile Receiver, absolute Steals. McLaurin ging ja ein paar Picks später. Und das ist halt für mich die gefährlichste Waffe in der Offense des Football-Teams und sie setzen sie halt zu wenig ein. Und ich weiß nicht, ob es sonderlich sinnvoll ist, viele kurze Pässe auf die Running Backs zu werfen, wenn gleich zum Beispiel Antonio Gibson ein geiler Running Back ist, gerade im Receiving Game.
Armin, wie siehst du das? Also Antonio Gibsons Einsatz ja noch fraglich. Ist es dir auch ein bisschen zu viel irgendwann, wenn gefühlt jeder zweite Pass in Richtung Running Backs geht? Würdest du dir auch wünschen, dass vor allem Terry so ein bisschen mehr eingespielt wird, dahinter irgendwie Cam Sims, der ja vielleicht so ein kleines Breakout-Jahr hat? Danach wird es auf Wide Receiver auch schon ein bisschen eng. Allerdings Logan Thomas hat man noch auf Tight End. Also würdest du dir eine etwas breitere Verteilung wünschen oder sagst du dir, solange es irgendwie funktioniert, von mir aus auch nur Pässe auf die Running Backs?
Also müsste ich wahrscheinlich mit einem ziemlich klaren Jein beantworten. Also auf der einen Seite ist es, also für den Zuschauer, für die Football-Ästhetik wäre es natürlich schon schöner, wenn man auch mehr in die Tiefe gehen kann. Ich würde schon sagen, dass auch wenn Alex Smith ja allgemein ziemlich als Checkdown-König verschrien ist, er in meinen Augen schon immer wieder auch die tiefen Pässe sucht, auch McLaurin sucht oder Cam Sims sucht. Da haben wir natürlich dann auf der anderen Seite das Problem, dass unsere Offensive Line halt nicht so die stabilste ist. Also wir haben auf 3 von 5 Positionen, würde ich sagen, ganz solide bis gute Leute. Aber die linke Seite ist in meinen Augen eine ziemliche Katastrophe. Die spielen zwar über ihren Möglichkeiten oder Erwartungen, aber das ist auf Dauer auf jeden Fall keine NFL-würdige Lösung mit den Leuten, die wir da aktuell haben. Und das wirkt sich dann natürlich auch auf das Spiel von Alex Smith aus. Wenn er die Zeit nicht unbedingt hat, die tiefen Optionen zu suchen, die tiefen Routen zu suchen, dann bleibt einem irgendwo nur der Checkdown auf den Running Back. Und man kann das als eindimensional sehen. Ich persönlich muss aber auch sagen, dass in der heutigen Zeit das ein durchaus verbreitetes Mittel ist, einfach schnelles Quick-Passing-Game zu spielen, viele Pässe auf Slot-Receiver, viele Pässe auf Running Backs. Damit hat Brady in New England lange Jahre die ganze Saison durchgebracht. Also für mich eigentlich kein großes Problem. Für Fantasy-Football-Leute, die irgendwie McKissick gefunden haben, auf jeden Fall ein Riesenvorteil. Gibson hoffe ich erstmal, dass er überhaupt spielen kann. Man ist zwar optimistisch, aber ich denke, bei ihm wie auch bei Smith wird es eine Game-Time-Decision werden. Letzten Endes finde ich, man kann so auf jeden Fall Offense spielen und es hat ja auch funktioniert bei McLaurin. Natürlich könnten wir ihn öfter suchen oder wäre es schön, wenn wir ihn öfter finden. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel gerade das Spiel gegen Pittsburgh ansieht, was ja speziell auch deswegen so wenig von ihm zu sehen, weil Pittsburgh ganz gezielt ihn rausgenommen hat. Und dann kommen halt die anderen Leute wie ein Thomas, wie ein Cam Sims mehr zur Geltung und müssen dann diese Produktion auffangen. Ob sie das können gegen Seattle, wird sich zeigen. Von Steven Sims würde ich mir noch mehr wünschen. Den finde ich eigentlich einen sehr guten Slot-Receiver, der aber diese Saison noch nicht so in Form gekommen ist.
Ja, von Steven Sims hatte ich mir auch mehr erhofft, muss ich sagen. Den habe ich auch vor der Saison in mein Dynasty-Team geholt im Fantasy und muss jetzt aber immer wieder bemerken, wenn er da mal den Ball fangen möchte, dass er doch ziemliche Holzhände hat. Also auch gegen die 49ers auch einen Ball fallen lassen von, ich glaube, von Haskins war es sogar, da war Smith, glaube ich, schon draußen, der doch definitiv fangbar gewesen wäre. Also auf jeden Fall ein bisschen ärgerlich, wenn sowas passiert, aber man muss dazu sagen, auf Washingtons Seite ja auch Calvin Harmon und Antonio Gandy Golden beide zurzeit nicht verfügbar. Von daher kann man, glaube ich, das Receiving Core nicht abschließend bewerten. Allerdings ja, muss man schon sagen, hinter Terry McLaurin ist schon erstmal ein sehr großer Cut-off. Cam Sims, auf jeden Fall ein interessanter Spieler, der aber auch noch nicht so richtig ausgereift ist. Und dann kommen eben Leute wie Zaire Wright, Robert Foster und dann eben auch Steven Sims. Also Dontrell Inman kann man vielleicht noch nennen. Aber das ist jetzt alles nichts, was eine Defensive, was ein Defensive Coordinator vor schlaflose Nächte stellen sollte. Von daher kann man sicherlich damit rechnen, dass da in Zukunft auch noch ein bisschen was passiert. Du hattest die Offensive Line angesprochen von Washington, die du als, ja, jetzt nicht ganz so stark eingeschätzt hattest. Wenn man sich die Pro Football Focus Grades anguckt, muss man sagen, sieht es eigentlich relativ rosig aus. Also man sieht sehr viel grüne Zahlen, also sehr viele Zahlen im hohen 60er oder 70er Bereich, was prinzipiell schon mal nicht schlecht ist. Henry, meinst du, der Pass Rush der Seahawks ist in der Lage, vielleicht auch mal ohne Jamal Adams Druck aufzubauen auf Alex Smith oder beziehungsweise Dwayne Haskins und eben die Offensive Line von Washington so ein bisschen unter Druck zu setzen?
Ja, ich denke, das ist schon durchaus im Bereich des Möglichen. Ich hoffe halt, dass Carlos Dunlap wieder fit ist, bin da aber tendenziell zuversichtlich. Ja, mal sehen, in den letzten Spielen war die Defensive Line der Seahawks immer besser. Es wird sich zeigen, wie es jetzt gegen die O-Line des Football-Teams wie sich da dann abspielt. Das Football-Team, da kennt ihr zwei euch als ja, Football-Team-Fans ein bisschen besser aus als ich. Dass sie eine gute Interior O-Line haben, glaube ich, und halt auch einen relativ soliden Tackle in Morgan Moses. Aber die Seahawks Defensive Line groovt sich halt immer besser ein und die ersten 10 Spiele, glaube ich, eine Pressure Rate von 22,6% bei gegnerischen Dropbacks und jetzt die letzten 3 Spiele 35,2% und Alex Smith ist halt ein Spieler, der unter Druck auch nicht immer mega gut performt. Ich glaube nur 4,8 Yards pro Wurf, wenn er unter Druck steht. Und ich glaube halt, dass die Story des Spiels wird genauso stark wie die Frage, ob die Seattle O-Line Druck handeln kann, sein, ob Washington in der Lage ist, das gegen die Defensive Line der Seahawks zu schaffen. Und ja, da bin ich mal gespannt. Ich glaube aber schon, dass da ein bisschen was gehen kann. Übrigens, Max, habe ich jetzt, wissen die Hörer eigentlich, dass du auch teilweise Fan vom Football-Team bist, weil ich es jetzt gerade gesagt habe?
Ich glaube, es ist nur wieder mal durchgeklungen. Also für alle jetzt nochmal, ist auf jeden Fall meine Nummer 2 im Favoriten-Ranking und ist tatsächlich auch so ein bisschen mehr geworden, vor allen Dingen auch in dieser Saison, auch wenn es sportlich anfangs nicht so gut lief, aber ich finde es halt auch spannend, neben den Seahawks ein Team zu haben, das so ein bisschen von unten kommt und dass man so ein bisschen beim Aufbau zuschauen kann, während die Seahawks ja wirklich gefühlt seit 5, 6 Jahren im Stillstand sind und immer die gleichen Leistungen liefern. Und darum fand ich es ganz spannend, jetzt auch mal diese Saison zu sehen, wie Washington sich entwickelt. Und genau, kam halt eben von meinem Papa, der schon seit den 80ern oder auf jeden Fall frühen 90ern Fan von den damals Redskins war. Und genau, darum meine Nummer 2 und daher auch der Kontakt zu Armin gekommen, weil wir eben beide in der Redskins Facebook-Gruppe sind.
Skandalöse Kombination.
Ich kann ja sagen, dass wir uns lange damit in der Redaktionsgruppe damit auseinandergesetzt haben, ob du überhaupt hier die Moderation übernehmen darfst wegen Befangenheit.
Ja, genau. Ich fand, ich hab mich relativ neutral geschlagen bis jetzt.
Mal sehen, was du bei den Tipps nachher sagst.
Ja, da muss ich mir auch nochmal was überlegen. Ja, das wären jetzt grundsätzlich so die Matchups, die ich mir hier oder die wir uns hier überlegt haben. Habt ihr noch Takes zum Spiel, beziehungsweise vielleicht irgendwelche Matchups, die ich jetzt übersehen habe, die es auch noch zu beobachten gilt?
Vielleicht noch, weil wir vorhin über die Offense der Seahawks gegen die Defense des Football-Teams, oh Gott, ich tue mich wirklich immer schwer, gesprochen haben. Also mein Take ist ja eigentlich immer, eine gute Offense lag tendenziell immer eine Top-Defense und genau das zeigt, glaube ich, auch beim Football-Team. Klar, gegen die schwächeren Offensiven in dieser Saison haben sie relativ gut dicht gehalten, aber starke Offensivreihen werden gegen die tendenziell eher scoren und ich habe auch mir rausgeschrieben, die vier besten Offensiven, gegen die gespielt hatten, waren die Cardinals, die Rams, die Browns und die Ravens und da hat das Footballteam 30, 30, 34 und 31 Punkte eingeschenkt bekommen und dann ist die Offense, glaube ich, auch aus meiner Sicht halt zu schwach, um mit den Seahawks mitzugehen, weil ich glaube, dass die Seahawks definitiv auch in die Kategorie einer Top 5 Offense reingehören. Und ich glaube auch, dass die Seahawks in der Lage sein werden, gegen diese Defense zu scoren, wenn sie den richtigen Gameplan verfolgen.
Ich glaube, die Frage ist, was für eine Offense wir sehen werden auf Seiten der Seahawks. Also wenn wir eine Offense sehen, die in etwa dem gleicht, was wir gegen die Jets gesehen haben, dann würde ich dir zustimmen. Aber wenn Washington in der Lage ist, eben so ein bisschen vielleicht das Giants-Konzept zu kopieren, mit zwei tiefen Safety spielt, Wilson vielleicht wieder zu lange an seinen Reads klebt und von diesem Kurzpassspiel, warum auch immer, wieder weggeht, dann würde ich die Seahawks nicht als Top 5 Offense bezeichnen, muss ich sagen. Also das ist auf jeden Fall fraglich, wie sich die Seahawks präsentieren. Prinzipiell gebe ich dir recht, eine starke Offense kann sicherlich immer eine starke Defense schlagen. Aber da muss man sich nochmal überlegen, in welchen Bereich man die Seahawks in ihrer aktuellen Position da reinstecken darf. Armin, wie sieht es bei dir aus? Hast du noch irgendwelche Takes oder irgendwelche Matchups, auf die wir noch nicht geachtet haben?
So, was die was den Kommentar jetzt von eben angeht, würde ich sagen, unterschreibe ich so auf jeden Fall, dass wenn die Seahawks es irgendwie schaffen, 30 oder mehr Punkte zu machen, dann wird das gegen uns reichen, weil ich, also auch wenn ich der Meinung bin, dass unsere Offense zumindest mit Alex Smith solide genug ist, um mit den meisten Gegnern mitzugehen, sehe ich uns keine über 30 Punkte machen, es sei denn, die Defense hilft wieder reichlich mit, wie gegen San Francisco oder gegen die Cowboys, aber ansonsten wird es dann ziemlich schwierig. Auf der anderen Seite ist da natürlich dieses seltsame Giants-Spiel der Seahawks. Und wenn ich gegen einen Colt McCoy und ein Giants-Backfield ohne Barkley so alt aussehe, dann also traue ich auch unserer Offense genug zu.
Einwand kurz an der Stelle. Die Gerne. Giants ist unterschätzt. Also, und das kommt auch nicht drauf an, ob du jetzt gegen Colt McCoy spielst oder keine Ahnung wen. Ich glaube halt, dass die Offense da einfach an dem Tag erstens einen schlechten Tag hatte und zweitens halt gegen eine sehr, sehr gute oder eine Defense gespielt hat, die einen guten Tag hatte und auch wirklich diszipliniert gespielt hat. Deswegen würde ich das nicht überbewerten. Ich glaube, das wird sich so ein bisschen in der Offense der Seahawks einpendeln zwischen dem Spiel der Giants und dem Spiel gegen die Jets, aber ich würde schon sagen, tendenziell eher in Richtung der Performance gegen die Jets.
Das Problem ist aber ja auch, dass die Seahawks-Offensive auch vor dem Spiel gegen die Giants schon weit weg von der Leistung war, die sie anfangs der Saison gezeigt hat. Und dann haben wir ja auch letzte Woche gesagt, okay, was genau können wir jetzt aus diesem Jets-Spiel mitnehmen? Also, klar war die Offense besser, aber wir haben immer wieder gesagt, es waren aber ja auch nur die Jets. Und darum bin ich noch nicht so richtig überzeugt, muss ich sagen, dass das jetzt so die große Rehabilitation der Offense war. Da muss man sicherlich noch mal schauen.
Ich bin auch nicht 100% überzeugt, aber wenn ich darauf wetten müsste, würde ich sagen, dass die Seahawks Offense sich langsam wieder fängt. Und das ist ja, das ist so eine Einschätzung. Ein weiterer kurzer Take noch zum Football-Team. Ich glaube, also tut mir jetzt leid, es euch als Football-Team-Fans zu sagen, aber ich glaube, dass wir mehr Respekt vor dem Football-Team haben als Seahawks, aus Seahawks-Sicht jetzt, als wir eigentlich haben müssten. Ist vielleicht aber auch gut so, aber wenn man sich mal anguckt, wen Washington bisher geschlagen hat, Eagles, Cowboys zweimal, Bengals, die Niners mit einer wirklich schlechten Leistung letzte Woche, also das war ja wirklich grausig, und eben ja, die Steelers als einziger, ja, vielleicht Quality Win, aber ich glaube, dieser Sieg gegen die Steelers macht uns mehr Angst vor dem Football-Team, als wir, glaube ich, eigentlich haben müssten.
Du machst dich richtig beliebt gerade bei Washington-Fans. Also das ist wirklich...
ist eine verständliche Argumentation. Also da kann man jetzt wenig dagegen sagen. Es tut den Seahawks sicherlich gut, wenn sie vielleicht mehr Respekt haben, als sie deiner Meinung nach haben müssten. Unterschätzen dürfen sie uns auf keinen Fall. Denn, also auch wenn das Giants-Spiel vielleicht nur ein Ausreißer war, ich würde mal behaupten, dass unsere Defense in der aktuellen Form nochmal eine Nummer schwieriger wird, dagegen anzutreten. Und dann wird sich zeigen, wie viel aus der Offense der Seahawks rauszuholen ist, ob sie sich eher an den Top-Leistungen ihrer Saison bisher orientieren können oder ob sie wieder Schwächen zeigen. Also für mich, ich gehe aber mit euch mit, ich finde schon auch, dass ein Schlüssel zum Erfolg für die Seahawks sein kann, mehr Kurzpassspiel einzubinden. Für mich sind da auch keine Ahnung, ob das so gern gesehen wird, aber für mich ist da auch ein Schlüssel zum Erfolg in dem Spiel auf jeden Fall Chris Carson, den ich sehr gerne mag, auch wenn ich sonst nicht so begeistert bin von den Seahawks, aber Carson ist da einer meiner Favoriten, sowohl übers Laufspiel als auch über irgendwelche Checkdowns oder Screens ist er für mich einer, der dazu beitragen kann, in dem Spiel uns zu schlagen.
Ja, Carson auf jeden Fall in der Lage, auch mal die dreckigen Yards zu holen. Vor allen Dingen, wenn es dann wirklich in Goal-Line-Situationen kommt oder Russell Wilson eben wenig Zeit bekommt in den Passing-Plays, auch durchaus möglich, dass Carson dann für Punkte sorgen muss. Schon häufiger mal vorgekommen. Auch ein sehr, so die Amerikaner sagen immer, so ein Angry Runner, also jemand, der auch gerne mal ja, viele Yards nach dem Contact rausholt und auch im Passspiel sicherlich ein Faktor sein kann. Also Chris Carson für mich auch einer meiner Lieblinge tatsächlich bei den Seahawks. Und ich glaube, es wird ein geiles Spiel. Ich denke, wir sind jetzt so ein bisschen am Ende angekommen und haben alle unser Fazit gezogen. Und damit geht's jetzt gleich zum Two-Minute-Warning und unseren abschließenden Tipps.
Two-Minute-Warning, was sonst noch wichtig ist.
Ja, für alle, die keinen Game Pass besitzen, hier nochmal die gute Nachricht. Seahawks at Football Team wird übertragen bei ProSiebenMax, 19 Uhr am Sonntag. Und wie gesagt, natürlich auch für alle, wie immer, auf dem NFL Game Pass. Wir wollen natürlich jetzt zum Abschluss nochmal unsere Tipps raushauen. Ich werde durch Befangenheit als letztes tippen. Der Gast hat den Vorrang. Armin, was meinst du, wie geht's aus?
Okay. Also ich würde, ich weiß nicht, ob das jetzt als kleines Cheating gilt, aber ich würde tatsächlich aus Verletzungsgründen zwei Tipps abgeben. Ich sage mit Alex Smith ein 26-24 für Washington, ohne Alex Smith ein 24-13 für Seattle.
Ja doch, es ist fair, ist fair. Kann man so sagen mit Haskins oder Smith. Henry, was meinst du?
Ja, die Seahawks sind, wie ich schon gesagt habe, klarer Favorit für mich. Die Offense der Seahawks ist einfach zu gut, glaube ich. Also, ich denke nicht, dass das Football-Team mithalten kann, wenn unsere Offense ihren Groove findet. Hat man ja letzte Woche im Niners-Spiel gesehen. Hätten die nur ein bisschen gescored und wären einfach nur ein bisschen potenter gewesen in der Offense, hätten die wahrscheinlich das Spiel gewonnen. Und die Offense des Football-Teams war auch mit Alex Smith echt mies. Und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass die mithalten können mit der Offense der Seahawks. Übrigens, die Seahawks sind mit einem Sieg in den Playoffs. Wollte ich noch kurz dazu sagen, bevor ich hier meinen Tipp abgebe. Und ich glaube auch, du brauchst diesen Sieg, um mit etwas, ich nenne es jetzt mal Momentum, ins Spiel gegen die Rams zu gehen. Wir müssen einfach wieder auf das Niveau mit der Offense kommen aus den ersten Wochen. Wir brauchen eine Super Bowl-Winning-Offense, die halt eine Top-3-Unit ist. Und mein Tipp für das Spiel ist, ja, es hört sich jetzt vielleicht ein bisschen deutlich, wahrscheinlich zu deutlich an, aber ich tippe optimistisch, wie ich bin, auf ein 34 zu 21 für die Seahawks.
Hast du schon erwähnt eigentlich, dass du glaubst, dass die Washington Offense schlecht ist? Ich weiß gar nicht, ob es schon durchgeklungen ist. Ja, gut, dann darf ich hier als Letzter und ich tippe natürlich, wie sollte es anders sein, auf ein 24 zu 24 Unentschieden.
Sehr schön.
Ich denke, das ist das realistischste Ergebnis. Washington kann somit dann auch im Vergleich zu den Eagles das Unentschieden wieder reinholen, das die Eagles ja auch haben. Von daher dann auch für den Playoff-Kampf einfacher alles nachzurechnen und ja, die Seahawks wird so ein Unentschieden jetzt auch nicht wehtun. Also ich glaube, mit einem Unentschieden wäre man auch in den Playoffs. Von daher wären allen Beteiligten wäre geholfen. Mein Papa geht es auch super dann. Also ja, ich denke, es ist realistisch. Ja, damit würde ich sagen, verabschieden wir uns. Nochmal vielen, vielen Dank für deine Teilnahme. Armin hat uns sehr geholfen, hier ein bisschen vernünftige Expertise reinzukriegen.
Definitiv.
Und ja, dann ich verabschiede mich heute mal doppelt mit einem Hail to the Football Team und Go Hawks.
Go Hawks.
Touchdown Seahawks!
Weitere Infos zu den German Seahawkers gibt's natürlich auch auf unserer Website unter germanseahawkers.com.